Ja, herzlich willkommen zu diesem Podium zum Thema Kunst mit Interaktionspotenzial, Vandalen an Kunst im öffentlichen Raum. Die Idee zu dieser Gesprächsrunde ist entstanden, als ich im, glaube ich, August mit Susan Ruckstuhl von der Stadt Mittagessen gegangen bin und wir waren so ein bisschen deprimiert, dass das Werk von Lori Hersberger, das diesen Sommer auf dem Paradeplatz gezeigt wurde, zum 5. Mal vandalisiert wurde. Und wir haben so gedacht, was kann man tun? Das ist ja immer mit viel Arbeit verbunden und auch irgendwie, wie soll ich sagen, trifft einem so emotional, wenn ein Kunstwerk quasi zerstört wird. Und da kamen wir auf die Idee, eine Gesprächsrunde einzuberufen, Experten aus unterschiedlichen Feldern zusammen an einen Tisch zu bringen und zu gucken, ob wir irgendwie Strategien entwickeln können, konstruktive, um das vielleicht im nächsten Sommer besser zu machen. Am Tisch sitzt links außen Alan Guggenbühl, Professor der Psychologie, leitet das Institut für Konfliktmanagement, arbeitet in seiner Praxis mit Jugendlichen, berät aber auch Schulen und Firmen zu diesem Thema, hat zahlreiche Bücher geschrieben und ist sicher allen bekannt. Dann links neben mir Jonathan Levy, ist Kunsthistoriker und Underwrite, was immer das ist, bei der AXA Art Versicherung. Rechts neben mir Lori Hersberger, der Künstler, der das Werk Dystopia Stalker geschaffen hat, das auf dem Paradeplatz stand und eben ein paar Mal beschädigt wurde. Ein Werk, das offenbar so eine kleine Trigger-Funktion auch gehabt hat. Und ganz rechts außen so quasi der Sponsor dieses Projekts und Galerist von Lori Hersberger, Clemens Gunzer. Ich möchte eigentlich zuerst mit Alan Guggenbühl anfangen, ein kleines Statement. Die Stadt Zürich hat ja in den letzten, sagen wir, 4, 5, 6 Jahren so versucht oder auch erfolgreich es geschafft, einen Schwerpunkt der Kunst im öffentlichen Raum zu schaffen mit Art and the City und mit dem Format Gasträume, das ein bisschen kleiner ist als Art and the City. Und ich selber habe da gemerkt, dass es einfach sehr viel schwieriger ist, Kunst im öffentlichen Raum zu zeigen, mal technisch und dann auch eben, weil so quasi zwischendurch auch gewisse unvorhergesehenen Dinge passieren. Und der öffentliche Raum ist ein Ort, der in der letzten Zeit so quasi in den Fokus von den unterschiedlichsten Interessensgruppen gerückt ist und da kommt es zwischendurch auch immer wieder zu Konflikten. Herr Guggenbühl, Sie haben bei unserem Vorgespräch einen schönen Begriff gebracht, so quasi, dass Sie sich gegen die Erstarrung des öffentlichen Raumes stellen oder sich auch stark machen, dass da was passiert. Können Sie dazu was sagen?
Also ich meine, die Gesellschaften unterscheiden sich ja durch verschiedene Räume. Es gibt den privaten Raum, es gibt den halbprivaten Raum und den öffentlichen Raum. Und was wir wahrnehmen oder wie wir sind oder wie wir uns fühlen, hängt natürlich ganz stark davon ab, in welchen Raum wir uns bewegen. Und der öffentliche Raum hat immer eine gewisse Problematik und zwar ist natürlich eine Entpersönlichung im öffentlichen Raum. Man zeigt sich nicht so, wie man ist, man versteckt sich, das Verhalten ist sehr kodiert. Und da ist natürlich auch eine gewisse Gefahr, dass dieses Verhalten sich dann äußerlich ausdrückt. Also dass öffentliche Räume quasi dann erstarren. Und das sieht man ja auch in sehr vielen Städten. Da sind sie nur noch funktional oder da sind sie nur noch historisch irgendwie. Und die Leute, wenn man das jetzt extrem sagt, laufen fast wie als Zombies hindurch, sind bei sich selber und nehmen eigentlich keine Form von irgendwelcher Interaktion mit dem öffentlichen Raum. Und dann ist es auch wichtig für eine Stadt, dass sie sich Überlegungen macht, wie will sie den öffentlichen Raum einsetzen, gebrauchen, was läuft da ab. Und ich würde sagen, da ist es sehr gut, wenn es so wie, ich nenne das Mental Movers, man kann auch Irritationen sagen, also dass, wenn man im öffentlichen Raum ist, auch gewisse Denkanstöße gibt, gewisse quasi Momente, wo man dann plötzlich stillhält. Und das muss natürlich gepflegt werden. Und vor allem, und das ist das große Problem, sollte es nicht im Rahmen von dem sein, was die Leute eigentlich schon denken. Oder anders gesagt, im öffentlichen Raum laufen die Menschen, die meisten im öffentlichen Raum machen wir einen bestimmten Programm ab. Man geht von Bellevue nach dem Hauptbahnhof und man weiß, da ist die Brücke. Und die Leute da herauszureißen, auch momentan, und ihnen eine Idee zu geben, ihnen einen Gedankenimpuls zu geben, für das braucht es eine Gestaltung und auch ganz eine besondere Art von Kunst. Eine ganz besondere Art des Kunstverständnisses. Und ich finde es einen riesigen Gewinn, wenn in einer Stadt das gemacht wird. Also wenn das auch wagt zu machen, das finde ich eigentlich eine Qualitätserhöhung einer Stadt.
Ja, ich bin ja so quasi extern, von dem her kann ich die Stadt auch mal loben. Ich finde es ganz toll, dass häufig auch Kunst gezeigt wird, die nicht auf den ersten Blick als Kunst erkennbar ist, die irritiert und wo Leute, die vielleicht an einem Ort 50 Mal durchlaufen in einer Woche, dann plötzlich stehen bleiben, gucken, merken, da stimmt was nicht und dann irgendwie vielleicht auf den zweiten, dritten Blick auf die Idee kommen, das ist Kunst. Und später vielleicht so ein bisschen anders durch die Stadt laufen und vielleicht auch an anderen Orten, so wie denken, ist jetzt das Kunst oder was passiert hier. Lori Hersberger, du hast andere Arbeiten, die ähnlich sind aus der Reihe. Vielleicht kann man sagen, dieses Werk Dystopia Solcre schon im musealen Kontext gezeigt. Da ist quasi nicht viel passiert. Wie war das für dich? War das eine Überraschung, dass dieses Werk ein so großes, wie soll ich sagen, ein Triggerpotenzial in sich hat, offenbar so quasi Zerstörung mit sich zu ziehen oder nicht? Ich habe diesen Sommer etwa 50 Gruppen durch die Ausstellung geführt und wir haben immer so ein bisschen gerätselt, so im Stil von, ist der Künstler naiv, ist es wirklich so apolitisch, weil du hast immer gesagt, das ist Malerei, ich male quasi, indem ich die Eisenstangen in dieses Werk reinschmeiße. Und ich wollte dich fragen, könntest du vielleicht dieses Werk zuerst mal beschreiben mit deinen Worten und dann ein bisschen erzählen, wie es dir ergangen ist?
Also, wie gesagt, diese Arbeit habe ich auch schon in der Galerie oder im musealen Rahmen gezeigt. Und da ist logischerweise gar nichts passiert. Also, die Leute haben da natürlich vielleicht auch so, das käme dann aus oder es ist auch nicht so einfach, da im geschlossenen Rahmen dann klammheimlich da irgendwie, dann noch sich da irgendwie bemerkbar zu machen. Ich wollte ursprünglich eine andere Arbeit zeigen auf dem Paradeplatz zuallererst. Ich habe dann aber gemerkt, dass das die richtige Arbeit ist. Also das ist schon mal die Antwort darauf, dass mir sehr wohl klar war, dass es wahrscheinlich darauf hinausläuft, dass das ein Thema wird. Nämlich, es ist eben da schon etwas zerschlagen, das ist die Irritation. Und das kann etwas fordern, also das kann eben auseinandersetzen oder eben dann auch, es steckt ein bisschen eine Forderung drin, dass man mindestens auf eine stärkere Art und Weise herausgefordert ist, wie verhalte ich mich jetzt, oder? Also rege ich mich auf, finde ich das schön, freue ich mich an dem, weil ich diese Art von Eingriff, den ich, also ich bezeichne es eben als Spur letztlich, gefällt mir das. Es gab ein kleines Kind, das hat gesagt, schau mal, wie schön und so. Also ich meine, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man darauf reagiert. Und natürlich, dass dann nächtens oder Partyleute, was auch immer, junge Leute, oder dass so etwas passieren wird, das war schon auch Kalkül, gebe ich zu. Also es war Kalkül, dass ich damit irgendwie zu tun haben werde, oder? Also das war ein Teil eigentlich dieses Konzepts, dass diese Arbeit auf dem Paradeplatz steht. Es ist Glas.
Jetzt macht mich doch noch neugierig, was wäre die andere Arbeit gewesen? Und deswegen hast du dich umentschieden oder war das quasi höhere Gewalt?
Also die andere Arbeit wäre eine Stahlskulptur gewesen, mehr im klassischen Sinn. Da hätten wir vielleicht das genau gleiche Problem gehabt letztlich. Ist auch heikel, kann man auch kaputt machen. Fand dann aber, das war einfach so eine klare Entscheidung, die kam dann plötzlich, dass ich diese Art von Glas, diese Glasinstallation eigentlich da viel kohärenter fand. Und zwar, es war für mich auch eine Möglichkeit, diesen Paradeplatz wirklich auch zu einem Teil zu machen meiner Arbeit. Also ich glaube, dass durch diese Art von Arbeit, die ich da gezeigt habe, über dieser Paradeplatz, dass ich auch ein Teil der Arbeit wurde und nicht, sie ist einfach hingestellt oder sie grenzt sich ab, sondern sie ist seltsamerweise schon auch eine Abgrenzung, sie ist auch ein Fremdkörper, wenn man so möchte, aber gleichzeitig aus verschiedenen Gründen kommt das so wahnsinnig gut zusammen. Das Potenzial habe ich natürlich entdeckt oder gesehen und dann war es für mich völlig klar, das müssen diese Gläser sein. Und inwiefern das ausarten wird, wie häufig, wie stark und so weiter, das kann sich natürlich nicht abschätzen. Ich sage mal, durch das ja, dass mindestens eine Anspielung ist auf einen Betrachter, dass ich jetzt vielleicht auch noch eine Spur hinterlassen kann und so weiter. Und die können ein bisschen weitergehen. Das finde ich auch nicht, nach wie vor, es ist nicht ein Problem. Also wir können vielleicht nachher noch darauf, auf die Autorschaft, aber es war ja so, dass eigentlich aus meiner Sicht dann Folgendes passierte, dass dieser Eingriff von Fremd so weit ging, dass diese Gläser herausgefallen sind, dass die am Boden zerschlagen sind, dass da Scherben sind. Und ich hätte jetzt gesagt, lassen wir es doch einfach mal so und machen wir dann eine Renovation, wenn es wirklich nicht mehr anders geht. Oder wenn es völlig, also wenn man nichts mehr sieht von meiner Spur, sag ich mal. Aber das ging halt nicht, weil aus sicherheitstechnischen Gründen mussten diese Gläser sofort entsorgt werden. Eben Hunde, Kinder und so weiter. Das war mir schon klar. Aber hätte ich jetzt da freie Hand gehabt, ich hätte gesagt, lassen wir es mal so sein. Also ich bin nicht der Meinung, obwohl ich jetzt eben der Autor bin dieser Arbeit, dass diese Autorschaft völlig sakrosankt ist. Also ich sage es jetzt so, es gibt nicht, ich bin nicht naiv, oder? Also ich bin ja eben nicht naiv. Und wenn ich das Gefühl, ich stelle jetzt das draußen auf und versuche die anderen ein bisschen so anzuziehen und dann komme ich nachher und sage, hallo, nein, das ist alles vergoldet und da darf man jetzt gar nichts und so weiter. So ist diese Arbeit nie gedacht gewesen. Aber zwischen einer Spur und eben dem Eingriff, dass es dann wirklich so in Zerstörung geht, das ist eine große Spannbreite. Ich bringe ein Beispiel, es gab Leute, die haben mit Filzstift das da aufgeschrieben, mit Filzstift eine Notiz hinterlassen, originell oder vielleicht auch ein bisschen banal. Es gab eine Frau, die hat mit Lippenstift etwas draufgezeichnet, so mit dem Lippenstift, fand ich dann noch origineller, ehrlich gesagt. Und es gab auch viele Leute, die haben so ein bisschen gedrückt und als ich da stand, haben gesagt, ja, es ist jetzt echt, und dann ich da auch so ein bisschen und so, dann ist auch oder so ein bisschen andrücken und so weiter. Das wäre jetzt so diese Variante, wo ich sage, da habe ich überhaupt kein Problem, das darf man natürlich anfassen. Wenn natürlich dann in einer Gruppendynamik wieder so weit geht, jetzt machen wir so lange, bis das im schlimmeren Falle wäre es so gewesen, dass die ganze Arbeit zerstört gewesen wäre. Also nicht nur diese Gläser, die man ja noch ersetzen kann, sondern das wäre dann vielleicht ein schwieriger zu behebender Schaden gewesen und so weiter. Also von daher, ich bin einfach eher überrascht, letztlich eben, dass man also ich bin positiv überrascht, weil das ja auch ein Teil meines Konzeptes, gebe ich zu, war, dass wir diese Aufmerksamkeit letztlich genau, also für ein Konzept über diese Geschichte nachher passiert.
Spannend war es ja, dass die Arbeit hat quasi vom ersten Tag an funktioniert, die wurde aufgebaut und dann gab es schon irgendwie Stimmen der Banken, die wollen wir hier nicht haben, das wird Leute dazu bringen, unsere eigenen Scheiben einzuhauen, was gleich bei der Credit Suisse, die dahinter steht und so weiter. Das hat mich recht erstaunt und im Gegenzug zum Beispiel die Bank von Teresa Margolyes auf dem Turbinenplatz, wo ich gedacht habe, da werden sich die Leute ärgern über dieses Leichenwasser, das verwendet wurde, um den Beton anzurühren. Darüber wurde nie gesprochen. Also von dem her war es so spannend zu sehen, welche Arbeiten total in den Fokus gerieten und welche eben nicht. Es wurde ja so eine Art Nulltoleranz gefahren von der Stadt oder auch von dir. Du hast mal gesagt, du möchtest einen Securitas daneben stellen. Offenbar nicht ganz ernst gemeint. Es war so die Idee, quasi es wird jegliche Beschädigung sofort entfernt, sofort quasi wiederhergestellt, um Nachahmer wie möglichst davon abzuhalten, auf die Idee zu kommen. So eine Art Strategie, die vielleicht in den Banlieues von Paris auch gefahren wird, wo jedes Tag sofort entfernt wird, damit niemand anderes auf die Idee kommt, irgendwo einen Tag anzubringen. Aber in dem her hättest du dir so, von dem her hättest du dir also so eine Art Co-Autorschaft mit dem Publikum auch vorstellen können.
Ja, wie gesagt, also auch ein Betrachter ist letztlich ein Co-Autor, wenn er schon eine Äußerung macht oder wenn er auch schon das Betrachten von Kunst geht schon in Richtung mindestens Zeuge und so weiter.
Das fand ich spannend. Ich meine auch, Zum Beispiel die Arbeit von Ai Weiwei, die letztes Jahr auf dem Paradeplatz gestanden hat, die wurde von den meisten Leuten ja einfach als nett und dekorativ und lustig zum Draufsitzen angeschaut und die wenigsten haben gemerkt, dass sie hochpolitisch war, im Stil, dass ein Billigmöbelstück quasi in Marmor übersetzt wird, in den Kunsthandel überführt wird und dadurch eine dreifache Wertsteigerung erfährt, was eigentlich abbildet, was in den Banken rundherum passiert. Und bei dir wurde es sofort politisch gelesen. Clemens Gunzer, du hast ein bisschen einen anderen Standpunkt. Du warst so quasi der Sponsor des Projekts. Herr Guggenbühl hat zu mir gesagt, das war ja das Beste, was passieren konnte. Ihr hattet einen Skandal, es war in den Medien, es wurde darüber gesprochen, es gab eine Interaktion. War das jetzt gute PR für deine neue Galerie? War das ein Risiko, das du so nicht mehr tragen möchtest? Du hast ja so eine Art Extremsituation, du zeigst Kunst in deinem eigenen Haus an der Titlisstraße, so eine Art Kabinettsituation und dann gleichzeitig auf dem Paradeplatz. Das sind so quasi die größten Gegensätze, die man haben kann. Willst du wieder sowas machen? Wie war das für dich?
Also für mich war es eigentlich eine tolle Erfahrung, weil eben wie du gesagt hast, die Kabinettsituation zu Hause Kunst zu zeigen und dann im Gegensatz dazu eine viel größer dimensionierte Arbeit am Paradeplatz zu zeigen. Kompliment an die Stadt, ich finde das ein tolles Projekt und werde sicher wieder mitmachen und ob das jetzt zerstört wird oder nicht. Ja, also natürlich nervt es und es tut allen weh, dass die Kunst da nach einem Tag schon zerstört wurde. Also wir haben schon gerechnet, dass es zerstört wird, aber nicht nach einem Tag. Und ja, aber auf jeden Fall war es eine tolle Erfahrung und wie alle Beteiligten damit umgegangen sind, war auch also ein sehr positives Moment, weil alle eigentlich sich eingesetzt haben dafür, ihr von der Stadt, wir und so. Und auch einige Passanten haben gesagt, sie finden es furchtbar, dass das zerstört wird. Andere haben gesagt, ja, nettes Tramhäuschen und andere haben wirklich dann vor Ort miteinander diskutiert. Die einen haben gesagt, das ist Quatsch, die anderen haben gesagt, das ist super. Und das war insofern was für uns auch spannend, weil alle sich berührt gefühlt haben davon. Also alle haben interagiert damit und keiner hat es einfach banal liegen gelassen, sondern alle haben sich damit beschäftigt. So die ganze Erinnerung, die ältere Dame, die gesagt hat, was, das ist schon kaputt. Also jetzt baut ihr was auf und das ist schon kaputt. Und dann hat ein Herr daneben eingeschritten und gesagt, na, das gehört so und das ist interessant und toll und so.
Anfänglich, ich habe dann gesagt, ja, ich bin der Künstler und ich habe es selber kaputt gemacht, das glaube ich Ihnen nicht.
Genau. Aber du hast es ja nicht kaputt gemacht, du malst.
Nein, ich habe es eben nicht kaputt gemacht, sondern ich habe es bearbeitet.
Aber ja, für Sie war es kaputt.
Eben, das würde zu weit führen, oder diese Begriffe da ein bisschen voneinander zu trennen. Aber vielleicht eben Bewusstsein spielt eine Rolle, oder? Also ich sage, ich habe damit gerechnet und bin letztlich auch positiv überrascht, dass es so viel auszulösen mag, oder? Und das ist auch dank diesem Paradeplatz, muss ich sagen. Der Paradeplatz ist wirklich da wie das Nest, oder? Das, wo man dann so ein bisschen einstechen kann, weil es eben um das Geld geht, weil es Repräsentation geht, weil wahnsinnig viele Leute da vorbeigehen. Also ich habe das gemacht und ich habe gesagt, es ist von mir und ich bin der Autor und das steht irgendwie auch dort und das ist so ein Dispositiv, das ist eigentlich das Mögliche, was ich als Künstler machen kann. Die Irritation ist ein Metier der Kunst. Das ist eine Disziplin der Kunst, oder? Und für mich war es natürlich ich bin froh, dass ich dann eben diese Skulptur aufgestellt habe, die jetzt da war und nicht das andere, weil ich so irgendwie auch noch einen Gewinn habe. Also
die Zerstörung war viel mehr sichtbar bei den Lesern als bei dem anderen.
Ich schaue es nicht nur an, sondern es hat auch damit zu tun, es ist für mich wirklich auch ein ganz, ganz anderer Ort, oder? Es ist ein ganz anderer Ort als ein Museum oder ein Geschützer. Und ich finde, also es ist wie wenn zum Beispiel ein Kunstwerk, du bist eingeladen für ein Schulhaus, ein Wettbewerb und so weiter. Das ist auch wieder ein anderer. Und dieser Paradeplatz, er hat natürlich eigene Gesetzmäßigkeiten, also vom Gebrauch her. Das ist vielleicht ein bisschen roher eben an einem anderen. Das war ein Teil davon. Aber ich bin irgendwie trotzdem froh, dass ich da die richtige Lösung gefunden habe.
Jonathan Levy, wie sieht es bei dir aus? Hättest du dieses Werk an diesem Platz versichert? hättest du die Risikodeckung quasi auf dich genommen?
Also Tatsache ist, wir haben es nicht versichert. Normalerweise versichern wir Kunstgegenstände, die im Freien stehen, in der Öffentlichkeit stehen, ja. Wir behalten uns natürlich vor, als Versicherung gewisse Parameter vorweg zu definieren. Eine Versicherung kann Deckung bieten gegen Elementarschäden, zum Beispiel Blitzschlag, Wasserschäden, derartiges. Vandalismus behalten wir uns vor, bei Kunst, die im Freien steht, möglichst auszuschließen oder wenn möglich durch gewisse Maßnahmen vorwegzunehmen. Da gibt es Dinge wie zum Beispiel, ein Werk muss verschraubt sein mit dem Boden, ein Werk muss eingefriedet sein, und auf die Art und Weise kann man das Risiko erheblich reduzieren. Es sollte, wie Sie wissen, bin ich auch Kunsthistoriker und möchte natürlich durch das Versichern und die Auflagen, die man als Versicherer macht, sagen wir, die expressive Möglichkeit eines Kunstwerkes nicht einschränken. Und deshalb ist es eine Verhandlung, aber das ist die allgemeine Meinung, dass wenn ein Kunstwerk im öffentlichen Raum steht, dass es eine Art Verhandlung ist zwischen dem Künstler, den Raumplanern der Stadt und eben letztendlich auch der Öffentlichkeit, die diesen Ort nutzt, die nicht eine einzelne Öffentlichkeit ist, sondern eine sehr facettierte Gruppe, vor allem am Paradeplatz, der zu jeder Tag- und Nachtzeit eine andere Art von Klientel, wenn man so möchte, anzieht.
Aber glaubst du jetzt, dieses Werk ist an sich irgendwie mit hohem Risiko verbunden, oder glaubst du, der Platz spielt eine Rolle, oder ist auch Zürich im Vergleich zu anderen Schweizer Städten anders? Kannst du dazu noch was sagen?
Also ich glaube, dieses
Werk bezogen
sein? Ja, nein, kein Problem. Ich denke, dieses Werk, wir sprechen in der Versicherung oft von subjektiver Risikoeinschätzung, also objektive Risiken sind Dinge wie zum Beispiel, wenn darunter gerade Wasser fließen würde oder in der Nähe, oder Risiken wie Schneedruck unmittelbar in der Nähe sind. Bei diesem Werk ist ein vandalistischer Akt wirklich absehbar gewesen, der sozusagen die Arbeit, die Lori daran gemacht hat, fortsetzt im negativen Sinn. Und das wäre jetzt etwas, wo wir uns als Versicherung davon distanziert hätten. Ich bin zwar der Meinung, dass, wenn so etwas absehbar ist, könnte man sagen, anstatt es zu versichern, vielleicht Ersatzvitrinen als Teil eines Sponsorings oder so mit reinzunehmen und zu sagen, eben das Werk lebt vom Dialog mit der Öffentlichkeit. Wenn die Scheiben zerstört werden, dann haben wir Ersatzscheiben, um diesen Dialog unendliche Male reproduzieren zu lassen. Und das wäre eigentlich auch Teil eines erfolgreichen Projektes von Dystopia Stalker am Paradeplatz gewesen.
Ja, weil ich glaube, diese risikovermindernden Strategien sind ja häufig irgendwie schwierig, mit den Künstlern dann unter einen Hut zu bringen. So quasi, ich glaube, du hättest dich geärgert, wenn es einen Zaun um dein Werk gegeben hätte oder sowas, nicht?
Ein Zaun ist gerade diese Arbeit in diesem Ort völlig fehl am Platz. Ich finde es noch interessant, also meine Arbeit, muss auch ehrlich sagen, es ist ja industriell gefertigt. Diese Gläser kann man ersetzen, man kann alles ersetzen. Man kann letztlich alles, also von daher, für mich war es in dem Sinne überhaupt nicht schmerzlich oder so. Das Gefühl, ich habe jetzt das gemacht, das kann ich nie mehr wieder machen und so weiter. Da gibt es andere Arbeiten von mir, da hätte ich eher so ein Problem. Also von daher, ich glaube, man kann das sogar einigermaßen einschätzen. In diesem Zusammenhang möchte ich nochmal kommen über die Art und Weise, wie, also es war so, die Polizei hat das dann gemeldet und ist zu der Firma gegangen, die so Sachen macht, und die sind dann auch sofort gekommen und haben dann Sicherheitsgläser auf diese, mehr oder weniger, vielleicht waren auch noch solche dabei, die waren nicht von Fremden zerbrochen worden, die haben dann diese Sicherheitsgläser mit Silikon draufgeklebt und ein Schild, Firma XY, Reparatur, und es gab sehr viele Leute in meinem Umkreis, die haben logischerweise gesagt, was soll denn jetzt das von dieser Firma, und warum diese Gläser, die draufgeklebt waren, die sind wieder runtergefallen. Also da habe ich mich dann auch gefragt, oder? Also das eine ist hier, wie weit kann man gehen jetzt vom, wenn es nicht erlaubt ist, wie weit kann man gehen, wenn es erlaubt ist von dieser Firma, oder dieser Eingriff, den Fall fand ich viel weniger poetisch als jetzt irgendwie halt ein fremder Vandalismus.
Aber da gibt es doch ein grundsätzliches Problem. Ich meine, man muss sehen, das sind ja Vandalen oder das sind Jugendliche, die zerstören wollen und die wollen sich auf keinen Fall, gemäß meinem Eindruck, durch Kunst einbinden lassen. Das wollen quasi angepasste, sagen mittelständige Leute, die haben die Irritation gern, also ich würde jetzt das so finden, ja, also, aber natürlich die wollen es total ganz zerstören und ganz sicher nicht irgendein Künstler, der quasi mit ihrer Zerstörungs, quasi Wunsch da noch spielt. Also für die sind sie ein absoluter Ärger, für sie, die wollen nicht durch irgendeinen Künstler zitiert werden oder metaphorisch verarbeitet werden, die wollen. Und insofern steht das Problem so, die sind ja eigentlich erst zufrieden, wenn das Ganze total absolut zerstört wird und man entsetzt ist darüber. Das ist das Problem. Oder anders gesagt, diese ganze Wirkung, diese Irritation, das zielt auf eine ganz andere Gruppe ab. Der öffentliche Raum will aber immer wieder auch besetzt werden durch halt zerstörerische Gruppen, durch Vandalen, die eigentlich ganz ein anderes Spiel machen. Und das ist natürlich, Jugend will sich so einbringen und will sicher nicht, dass ein Künstler quasi ihnen diesen Akt wegnimmt.
Ja, das ist sicher ein ganz wichtiges, aber es ist auch wahnsinnig schwierig zu sagen, wer das dann ist. Also ich glaube, ich weiß von jemand, der da beteiligt war, der kam aus gutem Haus und hat dann zu Hause erzählt, er hätte da auch mitgemacht. Und die Eltern haben gesagt, das geht gar nicht, haben ihn versucht aufzuklären und muss offensichtlich bei mir entschuldigen und so. Also das war jemand, der war aus sehr gutem Haus, sehr gut, wahrscheinlich auch gut erzogen.
Aber sonst möchte ich jetzt eigentlich diese Thematik nicht weiterziehen.
Hast du die Adresse noch?
Es ist sehr schwierig zu sagen.
Es sind laufende Verfahren und wir müssen dazu nicht
sagen. Aber es ist sehr schwierig zu sagen, eben der Adressat, oder?
Diese Gruppe, oder das sind in die Gruppen, und das sind oft unabhängig von Milieu, Hintergrund und so, das ist eigentlich wie ein psychologisches Phänomen. Also, sehr kaputt klar. Machen ist lustig.
Ja, es gibt einen Broken-Window-Effekt, oder ist schon mal etwas, dann.
Ja, aber es ist noch mehr. Für Jugend ist, und das ist das Problem. Sie wollen die Sache effektiv zerstören und wollen nicht, dass quasi die Erwachsenen finden, ah ja, das ist jetzt noch kreativ. Das geht wie nicht. Das wird in Schulen oft versucht, oder? Und es klappt dort auch nicht. Sie wollen schlussendlich, dass die Erwachsenen, also ich spreche immer von dieser Gruppe, sie wollen schlussendlich, dass die Erwachsenen entsetzt sind, empört sind und auch erschüttert sind und sie wollen nicht irgendwie sich einbinden lassen durch Kunstaktionen oder ganz viele andere Aktionen. Das gleiche Problem hat man mit allen Antigewaltmaßnahmen.
Was wäre Ihre Strategie in diesem Bereich? Ich meine, in Ihren Büchern schreiben Sie ja häufig von zur Rechenschaft ziehen, von irgendwie in die Verantwortung nehmen, solche Strategien. Was würden Sie machen jetzt in diesem Fall?
Oder das Problem ist, das ist ja eigentlich ein geniales Kunstwerk, der dann Thematik aufgreift und jetzt sagen für viele Leute eine Anregung gibt, einen Denkanstoß und ein Innehalten, das wirkt dort. Und das vermischt sich jetzt mit einer anderen Gruppe, die im Grunde genommen den ultimativen Akt will. Und das wird sich beschrieben in der Ethnologie und Psychologie, dass natürlich Jugend zum Teil sich durch einen effektiv destruktiven Akt einbringen will in die Gesellschaft. Sie erwartet jedoch unbewusst, das ist nicht bewusst, sie erwartet jedoch, dass die Gesellschaft reagiert. Also ich beobachte, man weiß ja von den Strafanzeigen, es hat sehr viele Ersttäter oder sehr viele, die auch noch ein ganz normales Leben fühlen, aber irgendwie wollen sie doch einmal eine solche Tat vollbracht haben, die jenseits ist, und dann nachher können sie später mal das sagen, ja, ich als Kind, als Jugendlicher, ja, ich habe ganz andere Dinge gemacht. Das ist etwas ganz grundsätzlich. Ich habe das mal erlebt, ich war mal in einem Nachtessen, und da war ein bekannter Politiker neben mir, und der saß dann da und sagte, ah, ja, Sie sind ja der Gewaltexperte. Ich sagte, ja, ja. Und er sagt, ja, ich muss Ihnen sagen, was wir gemacht haben. Und dann hat er mir Dinge erzählt, die er gemacht hat, und heute würde er eine Strafanzeige bekommen, wäre ins Gefängnis gekommen für das, was er gemacht hat. Das Paradoxe war, er war jetzt noch stolz darauf. Und ich glaube, er hat sich so eingebracht. Und das ist die Schwierigkeit. Das will die Jugend sich nicht wegnehmen lassen.
Also das heißt, ein partizipatives Kunstprojekt à la dem Museum zum Beispiel von Ach, von, wie heißt der Künstler schon, ich habe ein Loch.
Wie heißt es?
Hier schon, genau, in Paris, in den Banlieues, das würden sie nicht befürworten. Der hat Bilder aus dem Louvre genommen. Ich weiß nicht, ob er hat Bilder genommen aus dem Louvre. Man weiß nicht, ob es Kopien waren oder Originale. Hat die in die Banlieue transportieren lassen und hat die mit den Jugendlichen quasi auch angeschaut und so eine Art Pop-up-Museum gemacht und hat gewalttätige Jugendliche in dieses Projekt eingebunden und die waren dann quasi lammfroh.
Denkt, das ist etwas ganz anderes, oder? Da hat er eigentlich Kunst den Jugendlichen hergebracht. Das finde ich ganz interessant. Das Problem ist, dass dieses Kunstwerk war ja schon zum Teil vandaliert, oder? Also das heißt, ein Akt, den der Jugend gehört, etwas zu kaputt machen, eine Scheibe, das wurde dann weggenommen. Das andere ist, es ist natürlich, Jugendliche sind auch an Kunst interessiert und wenn das ihnen näher bringt, können sie das auch genießen, unabhängig von der Sicht. Das ist eigentlich eine andere Thematik.
Aber das Problem ist letztendlich schon, dass die Kunst weitgehend unnahbar ist. Ich denke, dass in Zürich allgemein das Projekt Kunst im öffentlichen Raum sehr erfolgreich ist, weil es nicht Embleme der Macht in dem Sinn zeigt, sondern sehr einen pluralistischen Ansatz hat und viel Kunst von bekannteren und weniger bekannten Künstlern gezeigt wird und wahrscheinlich die Öffentlichkeit einen viel besseren Zugang zur Kunst im öffentlichen Raum in unseren Breitengraden erfährt als in anderen Ländern. Dennoch, die Kunst wird weitgehend als etwas gesehen, das in offiziellen Institutionen gezeigt wird. Am Paradeplatz ist es eine andere offizielle Institution, die vielleicht hinter der Kommission dieses Werkes vermutet wird und die Aggression gegen diese Paradeplatzinstitutionen in der breiten Öffentlichkeit ist bekannt. Und ich glaube, da möchte ich übrigens auch noch schnell einhaken. Ich glaube, die Aggression richtet sich überhaupt nicht explizit gegen die Arbeit von Lori Hersberger, sondern sie richtet sich nicht einmal unbedingt gegen die Kunst, sondern sie richtet sich gegen alles, was am Paradeplatz möglicherweise ausgestellt werden würde.
Aber es ist ja auch vom Schütte der eine Geist umgefallen, der am Bellevue war, der nicht vorher zerstört war oder so, sondern der war einfach ein Riesending fixiert im Boden, da muss man sich schon ordentlich dagegen lehnen, dass das überhaupt bewegt. Also auch nicht angebrochene Scheiben wurden vandaliert.
Ja gut, das ist einfach eine andere Geschichte. Ich glaube, das wurde so als Abenteuerspielplatz angeschaut, man ist draufgeklettert und dann sind die Dinger umgefallen. Aber glaubst du, dass der Hersberger, wenn er zum Beispiel in Zürich West gestanden hätte, weniger Target geworden wäre?
Ja, es kommt ganz darauf an, wie was für eine Art von Ort es ist. Also ich denke, wenn es ein Ort ist mit viel Publikumsverkehr, nehmen wir zum Beispiel die Max-Bild-Plastik an der Bahnhofstraße, die könnte genauso gut noch mehr vandalisiert werden. Also ich, das Einzige, an das ich mich erinnere, ist, dass wir mit dem Skateboard drüber gesprungen sind, als ich jung war. Und das eigentlich alles. Also viel mehr wurde da nicht gemacht. Also es kommt wirklich darauf an, wo es ist, wie exponiert dein Werk ist. Eben wenn es ein Standort ist, wo viele Leute abends im Ausgang sind, glaube ich, ist es vielleicht ein Standort, an dem ein Objekt mehr exponiert ist als anderswo.
Wobei ich glaube schon, dass ein Unterschied besteht, ob das jetzt eben mit diesem Effekt arbeitet, dass offensichtlich da schon eine zerstörerische Spur zu sehen ist oder nicht. Ich glaube, das ist schon noch ein springender Punkt. Und
ich glaube, das ist der entscheidende Punkt.
Das ist, glaube ich, schon auch. Ja. Und ich habe natürlich.
Das wollten Sie auch.
Das ist ein Teil davon. Und ich sage mal, ich konnte mir natürlich letztlich alles vorstellen, auch dass jemand mit dem Lastwagen noch das alles zusammen datcht und so weiter, das ist auch möglich. Also von daher, ich eben, das war ein Teil des Ganzen und ich sag mal, das ist schon die Einladung und ich glaube, es spielt sogar letztlich mit, im Zusammenspiel natürlich auch mit dem Platz, oder? Also es ist ein Platz, wo man das Gefühl hat, vielleicht ist diese Trophäe, die Verwegenheitstrophäe, oder? Das sage ich, habe dann auch auf dem Paradeplatz, wo wahrscheinlich schon 500 Kameras stehen, bin ich taff genug gewesen, mutig genug gewesen, dann das zu machen, oder? Und die Arbeit hat etwas, das sehr wichtig ist, es funktioniert sehr unmittelbar. Also das ist, zielt natürlich genau auf das. Man muss eigentlich im Prinzip nicht viel wissen. Man muss nicht mal den Paradeplatz wirklich kennen. Man sieht schon von den Gebäuden. Also das ist schon so dermaßen offensichtlich, dass eigentlich das nur noch auf diese ganz direkte Geschichte zielt. Oder? Und das ist auch so, natürlich logischerweise dann mit diesen zerbrochenen Scheiben natürlich noch einen draufgesetzt, oder dass es diese Unmittelbarkeit überall funktioniert, also bei allen Gruppen funktioniert letztlich.
Aber jetzt habe ich so das Gefühl, du wirst deiner eigenen Arbeit nicht gerecht, weil du sprichst jetzt nur noch von diesem Potenzial, das du quasi kitzeln wolltest, und gleichzeitig könnte es auch als eine Anlehnung an einen Pavillon von Dan Graham gelesen werden. Es hat einen recht speziellen Titel, Dystopia Stalker, also so quasi eine Dystopie im Gegensatz zur Utopie. Mhm. Zum Beispiel der Utopia von Thomas Morus, so dieser goldenen Gesellschaft. Mhm. Also eine recht, wie soll ich sagen, da ziehst du ja eine Richtung von Science-Fiction-Büchern und Filmen, die so quasi den Zerfall von unserer Gesellschaft heraufbeschwören, dann in Kombination mit diesem Stalking. Kannst du dazu vielleicht noch was sagen?
Ja, eben. Also
wir haben darüber häufig gewechselt mit den Gruppen auch.
Also die Dystopie ist die Umkehrung der positiv gesehenen Utopie. Der Stalker kennen wir vor allem vom Film, oder das ist jemand, der das verfolgt, manisch verfolgt und so weiter. Die Arbeit ist letztlich ein Stilleben. Ich sehe viele Kunst oft, also das ist nicht abwertend gemeint, aber es ist letztlich man kann sie verändern, aber letztlich ist sie an einem gewissen Punkt fertig, da wo ich gesagt habe, sie ist fertig. Es ist letztlich ein Resultat, es ist für mich eigentlich ein Zustand, ebenso ein sogenanntes Stilleben. Und dieser Titel ist natürlich eine Überhöhung, es soll dazu anleiten, wieder filmisch gewisse Dinge noch einmal sich zu erinnern. Ein Titel ist ein Titel. Er ist ernst gemeint und gleichzeitig ist er auch ironisch gemeint. Ich kann es nur so sagen. Also es gibt immer diese Wechselwirkung. Ich sage, ich habe Freude, ich gehe sogar noch weiter, ich habe selber Freude an dem Kaputtmachen. Bis dann, sonst würde ich es ja nicht machen. Man muss Freude haben, sonst macht man
Kunst. Du malst ja.
Ja, aber es gibt auch im Malen ähnliche Prozesse wie das Zerbrechen von Glas. Also ich meine da eigentlich nicht unbedingt das Resultat, Glas ist Glas und Leinwandfarbe ist Farbe, sondern es ist die Vorgehensweise. Also es gibt eine monochrome Fläche, oder es gibt ein Glas, ich setze eine Spur und es gibt Risse und Linien und die führen mich zum nächsten Spur. Es ist eine Art Dialektik zwischen Zufall und Absicht. Was habe ich damit gemeint mit der Malerei? Ich habe es eben verglichen mit der weißen Leinwand. Ich setze nicht deskriptive Malerei, wo ich einen Entwurf habe und das dann vergrößere, sondern wirklich aus dem Nichts heraus. Wo fange ich an und wie höre ich auf? Oder das sind generell meine Fragen, die für mich relevant sind in der Kunst. Und deswegen habe ich das immer auch so argumentiert, dass eigentlich dieses Bearbeiten der Gläser, diese Fläche, sehe ich als ähnliche Akt. Ich reagiere ähnlich. Ich habe ähnliche Muster, wie ich zu dem Punkt komme und sage, jetzt ist es fertig. Oder? Und das ist eigentlich, Das habe ich eigentlich mit Malerei gemeint. Oder? Nicht unbedingt so sehr das Glas selber oder die Wirkung von zerbrochenem Glas, sondern die Vorgehensweise. Oder?
Spannend war zum Beispiel das Werk von Sophia Hultén am Tessiner Platz. Das war ein Container für Bauschutt und der war quasi so von innen gegen außen gedreht und stand da. Und das fand ich auch spannend. Ich fand das ein relativ harmloses Werk. Für mich war das eine Neuentdeckung dieser Künstlerin, da sie sehr atypische Materialien verwendet und auch, wie soll ich sagen, einen spannenden Umgang hat mit Materialien, also die schweißt richtig selber und macht diese ganzen Arbeiten. Und ich fand jetzt dieses Werk ästhetisch sehr spannend und hätte nie gedacht, dass das auch so ins Kreuzfeuer gerät. Dort waren die Akte ein bisschen anders geartet, also Leute haben so quasi den Deckel dieses Containers aufgemacht und dann das Schild entfernt, dass man nicht mehr sah, dass es Kunst ist. Und dann wurde der Container natürlich sofort mit Müll gefüllt, aber es war nicht ganz so zerstörerisch. Das heißt, man konnte ihn in den Container leeren, das Schild wieder hinstellen. Und ich glaube, du, Bettina, hast dich mit vielen Anrufen irgendwie rumschlagen müssen, wo Leute gesagt haben, bitte entfernen, das ist keine Kunst und so. Aber das war ja vielleicht auch ein bisschen intendiert, weil ihr, glaube ich, auch von außen gesehen hat man manchmal das Gefühl, dass ihr Werke mögt, wo man nicht auf den ersten Blick sieht, das ist Kunst. Mich würde jetzt trotzdem interessieren, ich meine, sehr spannend mit Zerstörung zu spielen und so weiter. Wir haben das einmal gehabt, aber wenn es jetzt jedes Jahr bei den Gasträumen, also später bei Art and the City, irgendwie 10 Vandalenakte gibt, dann gibt es irgendwann keine Versicherung mehr, die uns diese Ausstellung deckt. Dann wird irgendwann der Fokus Kunst im öffentlichen Raum der Stadt Zürich gefährdet, was ich sehr schade finde, weil es sich langsam auch international und national so ein bisschen etabliert und geguckt wird, was die Stadt Zürich da macht. Und weil es gleichzeitig quasi eine Freiluftausstellung ist, die gratis zugänglich ist für ganz viele Menschen, die niederschwelligen Zugang zur Kunst garantiert, was ich alles sehr, sehr toll finde, gerade auch mit der Vermittlung, wo irgendwie bei Art and City zum Beispiel etwa 150 Gratis-Veranstaltungen stattgefunden haben und wo wir Publikum hatten von Schulklassen mit irgendwie 90% Migrationshintergrund bis zu Langzeitarbeitslosen, bis zu den Bankern der Deutschen Bank, also ein sehr breites Spektrum, das an Kunst herangeführt wird. Und deswegen möchte ich noch mal zu unserem Kernthema zurückkommen und eigentlich von allen vier Gästen ein Statement haben, was könnten wir tun, damit es möglichst wenig geschieht. Vielleicht Jonathan Levy zuerst.
Ja, also eben als Versicherung sind wir überhaupt nicht abgeneigt. Und das möchte ich auch wiederholt sagen, Kunst im öffentlichen Raum zu versichern. Genau gleich wie mit den anderen Instanzen, die Thematik zum Beispiel Hygiene, die Thematik eben gefährliche Materialien, an denen man sich möglicherweise verletzen kann, muss weitgehend ausgeschlossen sein und wir sehen uns dort mehr als eine Art beratender Kooperationspartner, der seine Erfahrung zur Verfügung stellt und sagt, in den letzten fast 60 Jahren, in denen unsere Gesellschaft Kunst versichert, haben wir über Kunst, die im Freien steht, Folgendes gelernt. Und wenn ihr erfolgreich Kunst im Freien ausstellen möchtet, dann versichern wir das so weit, so umfänglich wie möglich, aber es müssen diese gewissen Spielregeln halt eingehalten werden. Und wir fahren damit eigentlich sehr gut. Die Versicherungsdeckung bietet Schutz gegen wirklich die großen Unvorhersehbaren und versucht weitgehend die vorhersehbaren Schäden auszuschließen, indem man eben Vorsichtsmaßnahmen definiert.
Kannst du das noch ein bisschen ausarbeiten? Das ist vielleicht trockene Versicherungsmaterial.
Ja, es ist sehr, sehr spezifisch. Also es kommt unglaublich auf die einzelnen Werke an, die ausgestellt werden. Eben im Fall von Loris Arbeit hätten wir wahrscheinlich sehr spezifisch zugesehen, dass Vandalen keinen Zugang hätten zu dem Objekt. Ist eben schwierig, weil es die Aussagekraft wahrscheinlich geschmälert hätte, aber es hätte in irgendeiner Art und Weise einen Kompromiss gegeben zwischen den Bedürfnissen der Versicherung und den Bedürfnissen des Künstlers und den Bedürfnissen der Öffentlichkeit. Bei anderen Dingen sagen wir explizit eben, es muss verschraubt sein, wir decken nur eingeschränkt. Also es ist wirklich sehr, sehr objektspezifisch. Eine Versicherung, das ist vielleicht noch wichtig festzuhalten, ist nicht dafür da, das abzudecken, was man erwartet, für das man das Risiko sozusagen nicht selbst decken möchte, sondern so etwas übergibt man am besten in die Hände der Sponsoren und den Rest überlässt man uns und fährt eigentlich ganz gut damit.
Clemens Gunzer, was ist dir durch den Sommer so durch den Kopf gegangen?
Ja, ich würde das weitermachen. Ich würde einfach noch mehr Kunst zeigen, dann wird das irgendwann einmal nicht mehr zerstört. Weil man überall Kunst sieht und jedes Jahr andere Kunst an immer mehr Plätzen, dann irgendwann denkt man sich, ja, okay, ich kann nicht alles zerstören. Also ich würde das einfach weiterverfolgen, so wie es ist. Und manchmal wird halt was zerstört, manchmal wird was nicht zerstört. Aber ich denke, dass der Weg an sich gut ist und ich würde das weitermachen. Und ich bin auch weiter dabei. Also falls ich genommen werde, dann...
Gefahrenpotenzial.
Herr Guggenbühl, was haben Sie für Strategien?
Ja, es gibt natürlich verschiedene Strategien, aber es geht etwas, das wirklich problematisch ist und etwas, das nicht geht, oder bei Kunstwerk. Und das geht, Kunstwerk drücken ja sehr vieles aus, wir haben jetzt gesprochen, so Ideen, neue Impulse, aber wenn natürlich die Botschaft ist, kaputt machen erlaubt, dann wird es einfach ganz kaputt gemacht. Und man müsste sagen, diese Botschaft kann man wie im öffentlichen Raum nicht vermitteln, kaputt machen erlaubt. Weil das heißt dann, lässt das wie viele fühlen sich dann effektiv erlaubt, alles ganz kaputt zu machen. Das ist die Schwierigkeit. Also das heißt, in der ganzen Kunst, die ausgestellt wird, muss auch gleichzeitig vermittelt werden, kaputt machen, das geht nicht. Sondern das muss man respektieren. Das ist ja der öffentliche Raum. Die Bewahrung des öffentlichen Raums ist wichtig. Die Pflege des öffentlichen Raums. Und da kann man nicht eine andere Botschaft hineinbringen. Jetzt natürlich von der Kunst her wäre das vielleicht gut, erwünscht und so. Aber an sich, rein psychologisch gesehen, für den öffentlichen Raum geht das nicht. Also muss man sagen, solche Kunstwerke, die diese Botschaft enthalten, könnte man nicht im öffentlichen Raum ausstellen.
Also das heißt, wenn Sie in der Jury gesessen hätten, hätten Sie das Werk von Lori Herzberger ausgeschlossen?
Weiß ich nicht, ich hätte es wahrscheinlich nicht realisiert, nicht gemerkt oder so. Ich hätte gedacht, sehr gute Idee oder so. Aber
ist das dann nicht Zensur irgendwann? Ist das dann nicht Zensur irgendwann? Dass Sie sagen, nein, das darf nicht dabei sein, weil das könnte kaputt gemacht werden.
Ich würde einfach sagen, das ist das Risiko, es wird dann einfach kaputt gemacht. Also weil der öffentliche Raum ist ja kodiert, es sendet Botschaft und überall die Botschaft nicht kaputt machen. Und es gibt einfach Gruppierende, die gehen herum, ah, da ist kaputt machen erlaubt, also total kaputt machen. Das ist einfach so, das ist rein pragmatisch überlegt. Also darum würde ich sagen, da muss man nicht naiv sein.
Wieso wird die Scheibe von der Credit Suisse dann zum Beispiel daneben nicht eingeschlagen, weil die noch nicht kaputt ist.
Genau, weil dort die Botschaft ist, das darf man nicht kaputt machen. Und die denken ja nicht so politisch, wie wir denken. Also wir projizieren sehr viel mehr hinein. Das geschieht oft einfach so, ich lasse es kaputt machen. Also das ist viel auf einer anderen Ebene. Und das sind rein Interpretationen, die wir machen, habe ich das
gesehen. Okay, der Lori hat mal ein Beispiel gebracht, dass ein Auto, das eine Delle hat, auf der Straße steht, dann läuft man auch nicht gleich dazu und tritt nochmal drauf und macht das den Rest des Autos auch kaputt, weil es eh schon kaputt.
Also das ist ja bei Autos, es gibt ja die ganz berühmten Versuche in New York und so, wo das ganz klar ist, wenn ein Auto da steht, halb kaputt ist, dann wird das ganz kaputt gemacht. Also da gibt es viele Beispiele. Also das ist Broken Window Theory, aber wenn es natürlich dann so offensichtlich ist, dann wird es noch mehr, die Einladung noch größer.
Also ich habe mir den Jurybericht im Vorfeld mal kurz durchgelesen und es gab ein Werk, das abgelehnt wurde, das auch sehr stark mit der Zerstörung von einem Objekt zusammenhang. Das war die Arbeit von Natalie Körner, Erinnerung. Und das ist auch eine Arbeit, die eben aus diesem Grund ausgeschlossen wurde aus den Gasträumen. Und ich denke, einfach eben bei der Arbeit von Lori wurde diese Entscheidung nicht getroffen. Ich bin als Kunsthistoriker sehr glücklich darüber, weil ich finde, die Arbeit ist ähnlich wie Marcel Duchamp zum Beispiel, eben vollendet durch den Dialog mit der Öffentlichkeit. Aber und ich glaube, das ist auch wichtig festzuhalten, dass man sagt, das Werk wurde von der Öffentlichkeit zerstört, ist Teil der Arbeit. Und wir zelebrieren das im Nachhinein, wenn man so möchte, und kommuniziert das eben auch nach außen. Also ich glaube, die Diskussion heute Abend ist eigentlich auch eine Feier des Erfolges dieses Objekts und nicht ein Lamento auf die Tatsache, dass es kaputt gemacht wurde.
Ja, vielleicht so ein bisschen beides, wie gesagt, eben, wenn das um sich greift, wird es irgendwann sehr schwierig. Lori, das letzte Wort im Künstler.
Ja, ich muss sagen, ich selber... Bei mir ist auch bei meiner eigenen Arbeit eigentlich die Zerstörung gar nicht so weit im Vordergrund. Ich sehe es auch gar nicht so zerstört. Ich sehe es ist zwar eingeschlagen, aber die Scheiben halten zusammen, sie sind Sicherheitsglas. Man weiß, dass das, wenn man das so bearbeitet, das Glas müsste schon 1000 Teile fallen und so weiter. Also jetzt aus meiner Sicht, ich sehe schon diese gewollte Irritation, aber also das für mich ist es einfach gar nicht so, die Zerstörung steht für mich nicht so wahnsinnig im Vordergrund. Es ist auch so, ich habe ja auch keinen Hammer daneben gelegt und eine Kette oder irgendeinen Hammer jetzt quasi so zum... Es gibt auch Kunstwerke übrigens, die genau so konzipiert sind. Also das ist nichts Neues, dass ein Künstler ein Kunstwerk hinstellt und dann quasi da hast du noch nebenan, hast du noch das Tool auch gleich oder bitte mach das. Bei mir ist es so eine Gratwanderung. Man kann das so sehen, aber man muss es nicht, oder? Das ist vielleicht die Irritation, oder? Also man kann das so auffassen, eben mit diesem Effekt, oder wenn schon mal ein bisschen kaputt ist, darf ich jetzt da bitte schön weitermachen, oder ich finde, das ist ein bisschen an der so ein bisschen auf der Schneide, oder? Also fanden es nicht alle Leute, haben gleich von Zerstörung gesprochen, oder?
Und mal losgelöst von deinem Werk, was ist der Stadtrat, oder was siehst du für Strategien, möglichst wenig Vandalismus?
Also zuerst mal muss ich sagen, ich bin eigentlich sehr positiv überrascht, oder, dass die Stadt so reagiert hat. Weil ich habe gedacht, gut, jetzt, wenn das jetzt so weitergeht, dann schon am ersten Wochenende, dann heißt es irgendwie abräumen im August und dann, weil jetzt zu teuer und zu kompliziert und so weiter. Also das fand ich persönlich sehr positiv. So extrem hätte ich es nicht erwartet. Also ich habe eigentlich immer gesagt, wenn es das weitergeht, dann können wir das zusammenpacken, weil das wird eben vom Finanziellen und so. Also das fand ich sehr positiv. Das zweite ist, vielleicht mit dem zusammen, wenn das nicht mehr möglich ist, dann wird es wirklich ein Problem, oder solche Sachen zu zeigen. Also wie gesagt, so die Anleitung oder dass es eine Anleitung ist zum Zerstören, ich habe es nicht wirklich so gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber diese Frage muss man sich immer stellen, oder? Man könnte diese Frage auch ganz anders stellen. Also sie leitet zwar nicht, es ist nicht eine Verführung zum Zerstören, sondern es ist eine andere Verführung und so weiter. Also da gäbe es viele Möglichkeiten. Generell ist mir dieser Gedanke, dass man sagt, gewisse Arbeiten wollen wir einfach gar nicht mehr zeigen, finden sie schwierig, ist klar.
Also da, ja, das wäre schade.
Da würde ich sagen, solange das Potenzial da ist, dass wir da diesen Ersatz bieten können, das wäre von mir, ist ja eben auch industriell gefertigt. Ich habe ja nicht etwas hingestellt, wo ich sage, ja du, das kann ich jetzt nie mehr. Solche Versicherungsfälle gab es auch schon. Es gab mal ein Kunstwerk, das konnte man nicht mehr wiederholen. In diesem Fall ist es so, es ist eigentlich nur Organisation, Geld.
Okay. Gibt es Fragen aus dem Publikum an unsere Experten? Möchte jemand etwas fragen? Gib mir das Mikrofon.
Also die gute Nachricht ist ja, Kunst hat eine Wirkung. Kunst äußert sich, beziehungsweise die Leute nehmen sie auf eine bestimmte Art und Weise wahr. Ob das jetzt beabsichtigt ist oder nicht, kalkuliert oder nicht, kalkulierbar oder nicht, ist die andere Frage. Was mich jetzt ein bisschen irritiert hat an diesem Gespräch war, es wurde nie von den Jugendlichen selber geredet. Man hat zwar gesagt, oder es wurde gesagt, sie lieben es, das fertig kaputt zu machen. Ich sehe es auch ein bisschen so, also angefangene Gewalt wird zu Ende geführt. Mich interessiert jetzt ganz persönlich, inwiefern diese Jugendlichen dann auch befriedigt sind. Haben sie jetzt Dampf abgelassen und es geht ihnen besser, salopp gesagt? Oder sind sie frustriert, weil sie nicht eine UBS-Scheibe eingeschlagen haben? Und das würde ja noch mehr Gewalt fördern. Und das, finde ich, ist zentral auch für eine weitere Diskussion in Bezug auf, was erlaubt man im öffentlichen Raum, was nicht. Das würde mich interessieren.
Da vielleicht etwas sagen. Das ist natürlich so. Also das hängt sehr stark, wie bringt sich die Jugend in eine Gesellschaft ein? Oder das Problem ja der Jugend ist immer, dass sie sich in Gesellschaften einbringt, die ja schon definiert sind. Also die schon vorgegeben sind. Und das ist bei unserer Gesellschaft auch so. Jugend muss sich sehr stark anpassen an ganz viele verschiedene Formen und Codes. Aber Jugend ist auch das Alter, wo man experimentieren will, etwas Neues machen will. Jugend ist auch ein Alter, wo sehr viele neue Ideen kreiert werden. Also man weiß von Biografien von vielen Menschen, dass sie ihre grundlegenden neuen Ideen während der Jugendphase hatten. Und jetzt ist es natürlich so, wenn sie in eine Gesellschaft hineinkommen, haben sie das Gefühl oft, ja, da ist ja alles vorgegeben, man muss sich anpassen. Und da gibt es den Wunsch, irgendetwas zu machen, das für sich selber, wo sie selber das Gefühl haben, da habe ich ein Tabu gebrochen, da habe ich etwas Extremes gemacht, etwas Verbotenes gemacht und dann vielleicht auch eine so entsprechende Aufmerksamkeit kommt. Man muss aufpassen, dass man nicht plötzlich einfach nur Frust oder eine Ideologie hineinprojiziert. Es ist möglich, aber den meisten Jugendlichen, die ich zu tun habe, die solche Akte machen, ist gar keine Ideologie dahinter. Auch kein großer Frust. Das sind zum Teil sehr etablierte, akzeptierte Jugendliche, die gehen in die Mittelschule, guten Hintergrund, die solche Dinge machen, Vandalenakte. Es gibt andere Gewalttätigkeiten, wo es ganz anders ist. Sondern da ist wie ein Drang, ich will mal etwas so ultimativ machen, wo sie sich danach erschämen. Jetzt, das ist vielleicht etwas grundsätzlich und das jetzt umgehen. Sie wollen natürlich in ihrer Tat respektiert werden. Es ist ganz wichtig, Jugend will nicht in der Tat nur therapiert, relativiert, ideologisiert, schublatisiert, sondern in der Tat repräsentiert werden. Sie wollen zu Täter werden und haben das Gefühl, so werde ich quasi wie erwachsen, komme ich in die reale Welt. Und das ist das Dilemma, das man hat. Man muss dann reagieren, aber sagen nur durch sagen wir Strafen und so zu reagieren, bringt es nicht, sondern man muss irgendwie sie respektieren in der Tat, aber gleichzeitig signalisieren, es geht nicht.
Also ich möchte dazu auch noch kurz etwas sagen. Es gibt einen sehr interessanten Text über den Graffiti-Künstler Nageli und seine Interventionen im urbanen Umfeld. Und Philipp Ursprung, der darüber schreibt, sagt auch, dass die Stadt nicht wie eine Lounge werden darf. Sie darf aber auch nicht wie ein Panic Room werden. Das heißt, man darf nicht so viel Angst davor haben, dass etwas vandalisiert wird. Im Gegenteil, man sollte das irgendwie eine entspannte Haltung dazu haben und eben die Möglichkeit, wie Lori sagt, des Replacements von so etwas, weil Jugendliche leben sich heutzutage viel mehr in digitalen Medien aus, in ihren Mikrokosmen und so. Und wie Sie eben richtig sagen, glaube ich, ist das so eine Art Rite of Passage, dass man vielleicht mal was zerstört oder vandalisiert und dadurch auch ein Mann wird oder eine Frau, je nachdem. Ich weiß es nicht genau, Sie kennen sich da besser aus, aber man darf nicht so viel Angst davor haben, dass solche Dinge passieren, sondern man soll es zulassen, man soll auf jeden Fall auf einem didaktischen Niveau die Jugend abholen und ihnen die Kunst näher bringen und sie weniger elitär machen, aber gleichzeitig eben auch zulassen, dass solche Dinge passieren. Die Leute,
zeigt ihr das dann?
Je nachdem, ja.
Ich finde das ja extrem spannend, weil die Kunst wird ja von diesen Jugendlichen sehr ernst genommen, viel ernster als von vielen, vielen anderen Passanten und Menschen, die sie sehen. Und das ist ja genau der Reichtum der Kunst. Ich frage mich nur, ob diese Jugendlichen nicht plötzlich das Gefühl haben, ich habe es mit einem Platzhalter zu tun, ich bin gar nicht in der Realität. Also ich überlege, ich denke laut, ich weiß nicht, wohin das genau führt, aber sie kommen vielleicht manchmal von der virtuellen Realität, wenn sie gerade Games gemacht haben, gehen in den öffentlichen Stadtraum, wo sie Kunst sehen. Das ist auch nicht ganz real. Also
ich glaube, es braucht schon eine gewisse Überwindung, bevor man etwas im öffentlichen Raum zerstört. Vor allem am Paradeplatz, ja. Und es ist leichter, als irgendwie etwas Skandalöses auf Facebook zu posten. Und oder?
Aber trotzdem, also ich weiß nicht, ob ich mich gut genug ausdrücke, aber es ist keine UBS-Scheibe, das meine ich. Es ist etwas, was niemanden wirklich, das geht niemandem richtig ans Lebendige, außer dem Künstler. Und diesem Künstler geht es ja nicht ans Lebendige. Und ich finde es eine extrem spannende Geschichte, zum mal eben über dieses Verhältnis von Realität und Virtualität nachzudenken und auch eben, ob das eine Rolle spielt im Gewaltausleben, ob das eine Rolle spielt in der Befriedigung von einem solchen Akt oder nicht. Weil ein Rite de Passage ist etwas total Reales. Da gibt es nichts zu spaßen. Das ist nicht lustig. Das ist ganz wichtig. Und ich sehe es ein bisschen anders mit der Kunst.
könnte man sagen, mit virtuellen Welten. Wenn man jetzt ansieht, was die Personen in der Paradeplatz, in der Umgebung machen den ganzen Tag, dann starren sie auch an Bildschirmen und leben in virtuellen Welten. Nur ist das natürlich etwas anderes, so Börsen oder so, das ist ja auch etwas sehr Virtuelles. Da weiß ich nicht. Und ich glaube, wir projizieren auch da sehr viel in die Jugend. Sie leben ganz in virtuellen Welten und so. Wir haben ganz viele verschiedene Elemente von virtuellen Welten, wo wir alle drin leben. Das mit der Jugend pathologisiert man mehr und sieht man mehr als eigentlich einen Hauptgrund. Und nochmals, ich glaube, es ist einfach schwierig, sobald eine Botschaft kommt, kaputt machen ist erlaubt. Das ist schwierig. Und das andere Problem ist, das, was Sie gesagt haben, wir haben ja in Europa Beispiele von Städten, wo es wirklich verwahrlost wurde. Und das dürfen wir nicht vergessen. Also Zürich ist in einer wunderbaren Situation, wo es das nicht gibt. Aber wenn man in Glasgow sieht, da gibt es ganze Stadtteile, wo die untersten drei Wohnungen in Hochhäusern nicht bewohnbar sind, weil alles, wo man einen Stein werfen kann, geht nicht mehr. Also es gibt Leid, oder Marseille ist ja auch so, oder das Banlieues und so. Es gibt wirklich Beispiele, wo das überhand nimmt. Und darum muss man schon Sorge tragen. Wir dürfen da, also ich habe da, wenn Sie sagen, ja, man muss da so tolerant sein, da bin ich nicht so sicher, obwohl ich einverstanden bin mit der psychologischen Botschaft.
Gibt es sonst noch Fragen?
Nein, man hört mich schon.
Okay.
Die Thomas Schütte, die wurde auch umgeworfen. Und wir haben sie dann abgeholt, weil man hatte Angst, dass nachher, du weißt es, Bettina, dass nachher vielleicht die anderen auch noch umgeworfen werden. Und die waren aber verschraubt. Sie können nichts machen. Herr Guggenbühl hat recht. Die Jungs, wenn die etwas zerstören wollen, wollen sie es zerstören. Die haben von nichts Angst. Und es ist auch nicht politisch. Ich bin einfach der Meinung, wenn man eine Scheibe schon kaputt macht als Künstler, ist es einfach so, wird es nachher weiter kaputt gemacht. Ich glaube, da müssen wir gar nicht groß darüber reden. Herr Guggenbühl hat das ausgezeichnet gesagt. Ich durfte diese David Smith-Skulptur stellen, diese wunderbare. Und ich habe nach den Galeristen gesagt, ich möchte sie für der Europameisterschaft, möchte ich sie weghaben, weil der hat so einen Ring gehabt und das war dann wie eine Torwand von ZDF. Ich habe sie dann weggenommen, ich hatte dafür dann zwei Transporte, nochmals ein Hin- und Zurücktransport. Aber für mich war klar, ich bin selber auch Fußballer, wahrscheinlich, wenn ich da gewesen wäre, hätte ich auch auf die Siebel geschossen mit dem Ball. Also muss das einfach sehen, die Kunst, man muss sie im öffentlichen Raum haben. Aber sie provoziert hat dann schon die Jungs zu etwas machen. Das kann man nicht vermeiden. Das war schon früher so und das wird auch in Zukunft so.
Einverstanden, aber wenn man sagt, man kann nur Sachen herzeigen, die, sagen wir mal, in 10 Meter Höhe sind und nicht anfassbar sind, dann ist ja auch irgendwie langweiliger. Nein, einverstanden.
Wieso haben Sie nicht versucht, mit ganzen Scheiben einfach mal nicht zerstören? Sag mal sehen, wie dann die Leute reagieren. Das wäre für mich ein
bisschen so. Es gab auch Momente, wo die Scheiben noch ganz waren.
Und dann?
Oh. Ich habe den Überblick auch nicht unbedingt, ich bin nicht jeden Tag da vorbeigegangen. Es ist natürlich so, um es technisch zu beantworten, es ist einfacher, eine Wundsicherheitsglas weiter zu zerstören, wenn schon ein Schlag drin ist, als wenn nicht. Also ein kleines Hämmerchen reicht nicht, oder? Also das heißt natürlich, dass das ist schon geschwächt ist, das Glas, es ist einfacher nachher mit den Füßen die Platte rauszudrücken. Das ist ganz banal. Wäre das dünnes Glas gewesen, wäre es sofort kaputt gegangen. Ist ja klar. Ich glaube sogar, das habe ich mir natürlich auch überlegt, klar, hätte ich jetzt das gar nicht kaputt, nicht eingeschlagen, was wäre dann passiert? Ich glaube, es wäre dann eben aufs Material drauf angekommen. Hält es aus oder nicht? Und ich glaube, wenn es nicht Sicherheitsglas gewesen wäre, sondern normales Glas, ich würde es nicht die Handelsfeuer legen, dass dann niemand da etwas kaputt gemacht hätte, glaube ich. Und dann sind wir bei dem Punkt, dass schon Glas eben eine Provokation ist. Eben wie gesagt, ich sehe meine Arbeit nicht so sehr als Provokation. Und noch die Antwort, wäre ich in Glasgow geboren, hätte ich wahrscheinlich nicht auf so einem vergleichbaren Platz in Glasgow so eine Arbeit gezeigt. Weil ich aber natürlich, ich weiß, dass es die Schweiz ist, oder? Es ist die Schweiz, es ist eine Ausnahme. Sonst wäre das hier mit diesem Ding auch nicht, hätte ich das auch nicht gewollt und hätte ich das wahrscheinlich auch nicht gemacht. Das ist nämlich auch ein Punkt, oder? Wir haben immer gesagt, Paradeplatz da wir so viele Kameras haben, werden sich die Leute gar nicht getrauen. Jetzt haben wir das Gefühl, die Kameras sind nur auf die Eingänge der Banken wahrscheinlich gerichtet, weil der Rest, das hat wahrscheinlich überhaupt gar keine Kameras.
Es ging das Gesetz, genau. Ne?
Und das ist
bis gegen das Gesetz, die Bürger zu bewachen, oder?
Aber das ist eben, die eine Seite ist ein öffentlicher Platz, der auf eine gewisse Art auch seine Brutalität hat, nämlich mit dem Geld und so weiter, oder mit der Bedeutung, Monopoly und so weiter. Auf der anderen Seite ist es auch ein sehr behüteter Ort. Und das war für mich natürlich dann letztlich der ausschlaggebende Punkt, warum ich das da gemacht habe. Also in Bronx und so weiter, oder so Ballon, das wäre auch gar kein, da wäre auch dieser Reiz weg gewesen, ehrlich gesagt, um auch da diese Irritation zu stiften, wie weit kann man gehen in der Kunst? Also nicht nur die Jugend, wie weit kann ich gehen, bis es kaputt, sondern auch wie weit kann ich gehen, um da, ich meine, ich bin eingeladen worden für eine Ausstellung, die heißt Gasträume, das darf man nicht ganz vergessen. Also man, die Leute sind als Gäste da, da hat es auch sehr viele Punkte, wie man das interpretieren kann. Ich fand das reizvoll, eben letztlich auch in diesem Begehren, gebe ich zu. Also es hat etwas Schwieriges, weil es eben auch diese Schweiz ist, die so sicher funktioniert und man wahrscheinlich davon ausgehen kann, dass eben diese Kunst auch einigermaßen, ich fand es auch gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Also wirkliche Zerstörung, es hätte noch weitergehen können, man hätte das abmontieren, platt machen können, so dass nicht einfach nur die Scheiben ersetzt. Die Sicherheit sind Sicherheitsscheiben, man kann sie noch ersetzen. Ich finde, ja. Ich glaube, das war
okay. Mein gibt's noch eine letzte Frage?
Ich wollte vielleicht noch etwas sagen auf die Frage von dir, Bedeutung und so weiter. Das ist natürlich auch etwas, was mich jetzt beschäftigt hat. Es beschäftigt mich generell, weil das mache ich nicht zum ersten Mal, Glas kaputt und so weiter. Und aber wie Herr Guggenbühl gesagt hat, man will sich offensichtlich, man will etwas, eine Tat vollbringen. Oder? Und ich gehe natürlich als Autor davon aus, es gibt nur primär nur mal einen Autor, oder das bin ich. Ich muss davon so ausgehen. In diesem Fall, mit dieser Disposition im öffentlichen Raum, muss ich mit anderen Autoren rechnen. Das habe ich auch gemacht. Und ich glaube, da stellt sich dann eben die Frage, was ist die Bedeutung letztlich von jemand, der weiß, dass es schon einen Autor gibt, der braucht ja auch eine gewisse Bedeutung. Was wäre dann mein Gewinn, oder? Also mein Gewinn auf dieser Ebene auch als Autor auftreten können und vielleicht an dieser, bewusst oder unbewusst, mit dieser Bedeutung irgendwie zu tun zu haben. Und ich glaube, da kann etwas passieren bei der Person, die dann nachträglich das weiterbearbeiten, malträtiert oder eben nicht. Oder?
Gut, dann möchte ich mich bei euren Gästen und beim Publikum herzlich bedanken.